Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlig wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark.
So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/flotte-octavia.
Skoda. Simply clever.
Das Virologentriumvirat. Drei Wissenschaftler, drei Männer im Übrigen, die hier in Deutschland die Debatte in den Medien aus Virologensicht bestimmen. Christian Drosten, Alexander Kekulé und Hendrik Streeck. Drosten und Kekulé hatten wir hier in der Sendung vor gut einem Monat beide. Da gab es ja auch so ein bisschen Geplänkel zwischen den beiden. Die Bild hatte da ja mitgemischt. Ja, Kekulé hatte sich halb freiwillig, halb unfreiwillig vor den Karren spannen lassen. Dann aber auch hier bei uns eingeräumt, dass zu viel Attacke unter den Wissenschaftlern auch nicht weiterhilft. Fehlt also bei uns hier im FAZ-Podcast für Deutschland nur noch der Dritte im Bunde. Hendrik Streeck von der Uni Bonn. Der Mann, der vor allem mit der Heinsberg-Studie von sich reden gemacht hat. Heute ist er bei uns und wird uns einiges erzählen können über Massentests, eine zweite Welle und lokale Lockdowns. Und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast am Mittwoch. Wir haben den 1. Juli heute. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt theoretisch so viele Themen zu besprechen mit unserem Gast heute. Wie ist der Stand der Behandlungsmöglichkeiten? Der amerikanische Präsident Donald Trump, der hat ja jetzt quasi alle Vorräte von Remdesivir aufgekauft. Was ist mit Tests? Wie soll das laufen? Söder hat ja vorgeschlagen, Massentests zu machen, jeden testen zu lassen. Sind auch weitere Lockdowns zu erwarten? Und natürlich die Sorge vor der zweiten Welle. Ja, nachdem wir in den vergangenen Wochen hier schon Christian Drosten und Alexander Kekulé zu Gast hatten, fehlt uns nur noch einer im Trio der ersten Virologengarde. Und hier ist er. Hallo, Hendrik Streeck.
Hallo.
Lassen Sie uns doch mal etwas verquer anfangen, weil es mir, als ich recherchiert habe, sofort ins Auge gefallen ist. Und zwar die Berufe Ihrer Eltern. Mutter, Kinder- und Jugendpsychiaterin. Das wollte ich nämlich eigentlich auch mal werden. Vater, Psychiater, Soziologe mit Lehrstuhl, stelle ich mir für so ein Kind gar nicht so leicht vor, wenn man immer komplett durchschaut wird, oder? Wie war das?
Ja, aber dafür bin ich doch ganz gut geraten, oder nicht?
Ja, aber mir scheint, Sie hatten in jungen Jahren nach dem Abi auch erstmal ganz andere Pläne. Sie haben ja, habe ich gelesen, Musikwissenschaften studiert, BWL, krasse Mischung. Was wollten Sie denn damit mal werden?
Ja, ich wollte in Richtung Musikproduktion, also Musikproduzent werden. Ich hatte immer schon zwei Seelen in meiner Brust, weil ich gerne Komponist werden wollte, also Filmmusikkomponist. Aber das gab es damals als Studiengang noch gar nicht und hatte eben für den Bayerischen Rundfunk damals auch Filmmusik gemacht, also für so, ja, Einstünder waren das. Und
ach, tatsächlich?
Ja, das war mit Sibylle Wagner einmal Lebensverfilmung, einmal Georg Büchner, Droste Hülshoff und Günter Rohde.
Und dann haben Sie aber nach der Zwischenprüfung gesagt, tschüss BWL, jetzt Medizin, tschüss Musik und direkt volle Kajüte in die AIDS-Forschung. Das ist ja eigentlich, ne, Ihr Spezialgebiet, oder würden Sie sagen, mit Covid-19 sind Sie inzwischen genauso vertraut wie mit dem AIDS-Virus?
Erstmal bin ich ja Facharzt für Virologie und da lernt man sehr, sehr viele Viren kennen und setzt sich mit vielen verschiedenen Viren auseinander. Bestimmt die meiste Zeit habe ich an HIV geforscht, von HIV-Impfstoffforschung. Und das Besondere an der HIV-Forschung ist ja, dass man während einer Pandemie forscht. Und darum fand ich das sehr interessant, dass eigentlich alle HIV-Forscher, die ich kenne, im Moment auf Covid-19 umgeschwungen sind.
Wenn man jetzt mal das AIDS-Virus vergleicht in seiner Komplexität mit Corona, mit Covid-19, welches Virus flasht einen Virologen mehr? Welches ist spannender, raffinierter, interessanter?
Ja, das ist ja schwer. Also Viren kann man wirklich nicht leicht miteinander vergleichen. Wir sagen ja schon, dass die Grippe und Coronavirus der Vergleich hinkt. Beim neuen Coronavirus, und das macht es so besonders, ist es eben anders, weil wir das Virus gerade erst kennenlernen.
Ja, wir haben ja jetzt gerade auch einmal ganz kurz über Ihre Kindheit gesprochen. Ich würde das gerne mal als Brücke nutzen. Lassen Sie uns doch da mal eine erste Standortbestimmung machen. Die Kinder sind ja seit einer Weile wieder im Regelbetrieb in der Schule. Und mein mittlerer Sohn, der kommt nach Hause und sagt, Papa, die Lehrer sagen, wir sind Versuchskaninchen. Wann wissen wir denn, ob dieses Versuchskaninchen-Experiment gut gegangen ist?
Ja, ich finde diesen Begriff Versuchskaninchen eigentlich falsch. Also das, die Entscheidung der Politik sehe ich ja nicht so, als ob die leichtfertig genommen wurde. Und ich glaube, da sind sehr viele Überlegungen eingegangen.
Aber die Lehrer äußern ja, das tatsächlich alle so.
Es gibt ja Daten, die zumindest sagen, dass sie entweder gleich Kinder gleich infektiös oder weniger infektiös sind als Erwachsene. Das ist der eine Punkt, aber die virologische Datenlage ist ja schwach.
Das ist diese berühmte Drosten-Studie, ne? Mit den.
Ja, die zitiere ich gar nicht unbedingt. Also er hatte ja gesagt, dass er keinen Unterschied findet, also die Nullhypothese belegt. Aber es reicht ja ein ganz pragmatischer Blick nach Holland, wo die Schulen jetzt mittlerweile 6 Wochen und Kitas 6 Wochen geöffnet sind, 300 bis 400.000 Kinder zur Schule gegangen sind und wir keinen vermehrten Ausbruch gesehen haben. Davon kann man zumindest rückfolgern, dass das wahrscheinlich nicht die großen Infektionsherde sein werden.
Kann man denn so eine Milchmädchenrechnung vielleicht auch aufmachen, wenn die Kids nach den Schulwochen 2 Wochen lang keine Symptome zeigen, dass dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir uns tatsächlich vor dem Schulstart nach den Sommerferien keine Sorgen machen?
Das ist ja sehr schwer vorherzusagen, wie sich das entwickelt. Wir wissen ja auch nicht, wie sich die Infektionsgeschehen in den verschiedenen Ländern oder Bundesländern und Städten entwickeln. Und es kann ja auch mal sein, dass eine Schule wirklich vermehrt Corona-Fälle hat. Wenn man da ein bisschen zumindest mit Achtsamkeit rangeht und schaut, dass es keine, also in den Umfeldern keine großen Ausbrüche gibt, da würde ich eben zum einen nicht vom Versuchskaninchen sprechen und zum anderen eben auch sagen, ist es wahrscheinlich das Beste für die Kinder, dass sie auch wieder zur Schule gehen.
Sie selber sind ja nach dem Studium auch lange in Amerika gewesen, haben da, glaube ich, auch Ihre Dissertation gemacht, auch wieder AIDS-Forschung. Wenn man so lange da drüben war, dann muss es doch in der Seele wehtun, wie das Virus in Amerika wütet und dieser Präsident Donald Trump es einfach nicht schafft, seine Ego-Show mal zu beenden.
Also oder? Ich gucke auch ein bisschen mit Sorge rüber, weil ich auch einige Verwandte in den USA habe. Und was ich interessant finde, also dass eben auch dort die HIV-Forscher an vorderster Front sich um Covid-19 kümmern. Also Tony Fauci als allererstes genannt, ein ganz langjähriger Kollege. Und gerade bei Tony Fauci sieht man und hört man zwischen seinen Sätzen, also er ist ja sehr politisch korrekt, wie er sich äußert, hört man, wie er sich Sorgen macht und eigentlich einen anderen Weg gehen würde.
Sie sind ja vor einem Dreivierteljahr erst an die Uni Bonn gegangen, sind, ich glaube, seit 2017 wieder in Deutschland.
Bin seit 2015 in Deutschland, genau.
An der Uni Bonn war ja auch Christian Drosten 2 Jahre vorher in Ihrer Position. Der ist dann an die Charité gewechselt. Haben Sie sich eigentlich seinerzeit auch schon persönlich gekannt?
Während der Verhandlungen mit der Uni Bonn habe ich mich mit Christian ausgetauscht. Danach waren wir noch ein bisschen auch so im Kontakt, aber es ging da vornehmlich eben um die Einordnung der Virologie an der Uni Bonn mit der Fakultät.
Ich frage das natürlich, weil man ja medial so ein bisschen den Eindruck hat, auch über die sozialen Medien, dass Drosten, Kekulé, Alexander Kekulé und Sie sich ja so ein bisschen gegenseitig ärgern, spitze Bemerkungen fallen lassen. Ich frage mich manchmal, ob Sie drei quasi glauben, dass in Deutschland nur Platz für einen Star-Virologen ist. Oder wie erklären Sie sich das, dass immer so ein bisschen Beef entsteht?
Also ich glaube, da kann ich 2 Dinge zu sagen. Einmal gehört es zur Wissenschaft dazu, dass man sich auch kabbelt und dass man gegensätzliche Ansichten hat und auch mal ein wissenschaftlicher Disput entsteht. Das ist die eine Sache.
Ist wahrscheinlich sogar gut, ne?
Das
und
ist
richtig.
Gut.
Ne?
Genau, gerade weil aus so einer Dialektik kann eigentlich nur gute Wissenschaft entstehen. Wenn man mal die eingefleischten, wirklich Hardcore-Wissenschaftskonferenzen sich anschaut, da wird manchmal richtig auch hart und heftig diskutiert, also fast gestritten. Und die Angriffe oder die Kommentare auf Kekulé oder das, was ich auch gehört habe, das möchte ich nicht eigentlich nicht kommentieren, weil ich denke, also mich hat es, ich kann nur so weit sagen, mich hat es auch geärgert und ich habe es hinter den Kulissen geklärt.
Wenn wir mal ganz kurz noch zurückschauen zu Beginn der Corona-Zeit. Sie haben ja da auch empfohlen, sich an die Maßgaben der WHO zu halten, also auch am Anfang keine Maske zu tragen. Auch den Lockdown haben Sie so ein bisschen kritisiert. Wie stehen Sie heute dazu? Würden Sie sich da ein bisschen korrigieren oder würden Sie sagen, nee,
also,
passt so immer noch?
Wenn ich was sage oder mich öffentlich äußere, kommen ja die Äußerungen nicht so irgendwie aus der Hüfte geschossen, sondern ich habe meistens dann doch ein bisschen was dazu gelesen. Also bei den, so dass auch mit den Masken ja immer noch ein diskutiertes Thema ist. Und es war damals zum einen diskutiert, weil es eine akute Notsituation für Masken gab. Ich erinnere mich daran, dass hier kleinere Krankenhäuser in der Umgebung, wir saßen alle zusammen in so einer Taskforce und sie berichtet haben, dass sie vielleicht in 2 Wochen keine Blinddarmoperation mehr durchführen können, weil sie nicht mehr an ganz normale OP-Masken kommen. In dieser Situation hat man sich gegen Masken ausgesprochen. Zusätzlich kommt das Problem mit den Alltagsmasken und ich nehme mich da nicht aus, ich mache genau den gleichen Fehler. Die wäscht man viel zu wenig, knüllt sie in die Hose und spannt sie sich wieder vor den Mund. Aber das Problem ist, dass vor allem Leute mit Lungenvorschädigung, dass die dann auch eher Gefahr laufen, wenn sie durch so ein durchfeuchtes, durchnässtes, verdrecktes Alltagsmaske atmen, dass sie sich dann Pilze in die Lunge holen. Und eine Pilzinfektion ist kann eine der tödlichsten Infektionen sein, wenn sie sich einmal systemisch ausgebreitet hat. Daher stehe ich zu dieser Aussage weiterhin.
Ich meine, man muss ja auch Ihnen zugutehalten, die meisten waren ja gegen eine Maske am Anfang. Ne? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer das dann aufs Tablett gebracht hat.
Ich glaube, es war sogar Kekulé.
Lockdown, auch so ein Thema. Wir haben ja jetzt regionale, lokale Lockdowns in Orten, Gemeinden, Gütersloh, die Schlachtbetriebe. Wie sehen Sie das? Würden Sie das auch ähnlich handhaben, weil Sie haben ja auch mal gesagt, Lockdown ist alles viel zu früh gekommen. Mir schien es immer so, als seien Sie kein besonderer Freund dieser
Lockdowns. Da muss man das wirklich auch ein bisschen zeitlich sehen, wie ich was gesagt habe. Also am 19. März habe ich mich im Stern, glaube ich, geäußert, dass ich gegen eine Ausgangsbeschränkung bin. Mir war damals das viel zu schnell gegangen, dass eine Maßnahme nach der anderen ergriffen wurde. Das Problem daran war nämlich, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, wie effektiv welche Maßnahme eigentlich ist.
Ich meine, wir haben es ja immerhin in Deutschland ganz gut durch die Pandemie geschafft. Ne? Da werden wahrscheinlich mehrere Mosaiksteinchen ihren Dienst getan haben und vor allem natürlich auch die Bereitschaft der Bevölkerung, da einfach mitzuhelfen und mitzumachen. Das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt. Ne?
Ja.
Es ist ja jetzt auch immer die Rede, Herr Streeck, von einer zweiten Welle. Also um ehrlich zu sein, verstehe ich gar nicht so richtig, wo die herkommen soll, wie die aussieht. Ist es dann ein mutierter Virus? Können Sie mir da mal auf die Sprünge helfen? Ist das wirklich eine wahrscheinliche Variante?
Ja, das Virus ist ja nicht weg. Also wir sehen immer mal wieder ja ein paar Infektionen in Deutschland. Das sind jetzt nicht sehr viele, aber es schwelt auf niedrigem Level. Wir werden das Virus auch aus Deutschland nicht austreiben können. Wir sind keine Insel und wir sind ja auch nicht, wir können unsere Grenzen ja nicht geschlossen halten. Das Virus ist aus Deutschland nicht raus und daher müssen wir immer damit rechnen, dass wir mehr Hotspots bekommen werden. Ich nehme auch nicht an, dass wir eine zweite Welle in dem Sinne kommen haben werden, sondern wir haben eine kontinuierliche Welle gerade. Und wenn man sich Wellen anschaut, dann gehen sie hoch und runter und hoch und runter. Es ist kein stiller See, mit dem wir uns hier jetzt zu tun haben. Aber bis wir entweder ein Level an Immunität erreicht haben in der Bevölkerung oder aber es einen Impfstoff gibt, werden wir auch weiterhin mit dem neuen Corona-Virus zu tun haben. Und das ist eben dann die Frage, wie wir das Virus, ist es ja nicht weg, in unseren Alltag integrieren.
Was glauben Sie, wie lange das dauert mit Immunität, Impfstoff und so weiter, bis wir tatsächlich in einer Situation sind, wo man vielleicht ein bisschen gelassener auf das Virus gucken kann?
Das Virus wird Teil von unserem Alltag werden. Interessant ist, wir haben vier dieser Coronaviren, die auch übrigens viele dieser Symptomatiken machen, wie Kawasaki-Syndrom bei Kindern, aber auch Neuroinvasion auch zum Tod führen können. Nicht so heftig wie das neue Coronavirus, da können wir auch drüber reden. Aber gegen die anderen vier Coronaviren wollten wir noch nie einen Impfstoff entwickeln. Es gibt keinen Impfstoff gegen überhaupt ein Coronavirus. Wir haben 7 Coronavirus, die den Menschen befallen. Und bisher ist nicht gelungen, gegen irgendein Coronavirus einen Impfstoff zu finden.
Und wie halten Sie es mit Medikamenten? Auf welchen Stellenwert haben die für Sie? Also eine medizinische Behandlung von Erkrankten, ist das gleichermaßen entscheidend wie ein Impfstoff? Oder
ich denke, im Moment ist das wichtigere oder der wichtigere Aspekt, denn nur durch eine optimale Versorgung von Schwersterkranken können wir Todesfälle verhindern und das auch relativ kurzfristig. Das Problem ist nur, dass, und wir kennen das von anderen respiratorischen Viren, dass ein antiviraler Stoff, also sowas wie Remdesivir, nur in den ersten Tagen funktioniert eigentlich richtig. Dann, wenn die wirklich schwer krank sind, die Patienten, häufig solche Medikamente gar nicht mehr so gut funktionieren.
Und wie finden Sie die Idee des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, alle sollen sich testen lassen, wirklich jeder?
Also wenn wir unendlich viel Geld haben und Möglichkeiten, dann ist das natürlich ein interessanter Gedanke. Aber also solche Massentests gibt es, da gibt es natürlich dann auch Probleme bei. Zum einen belastet die Testkapazitäten und die Möglichkeiten, es belastet enorm das Gesundheitssystem und man wiegt sich auch in einer falschen Sicherheit, dass wenn man sagt, ja, wir sind alle gerade getestet worden und naja, auch Bayern ist keine Insel, es kommt jemand rein und man glaubt gar nicht mehr, dass sich jemand infizieren kann, weil alle getestet wurden. Auch solche Tests sind auch fehleranfällig. Es ist ja nicht so, dass jeder positive Test auch wirklich positiv ist, sondern es kann auch mal ein falsch positiver dazwischen.
Ja, ich habe so einen ganz unglücklichen Fall in meinem Bekanntenkreis gehabt, wo einer negativ getestet wurde. 2-3 Tage später ging es ihm schon richtig schlecht und der ist tatsächlich gestorben. Ne? Und dann hat man nachträglich nochmal getestet und dann war er doch positiv. Ist natürlich, ich weiß nicht, ob die Tests inzwischen besser geworden sind, aber wie Sie ja auch gerade schon sagen, es gibt einfach offensichtlich eine Fehlerquote.
Ja. Und also gerade solche Fälle, also so einen Fall habe ich selber noch nie gehört. Wir haben bei einigen Patienten am Anfang der Corona-Krise haben wir 4-5 Mal getestet, weil wir das negative Ergebnis nicht glauben konnten. Aber die waren dann doch mit anderen Viren infiziert. Also die waren wirklich richtig negativ.
Also Sie würden diese Massentests nicht befürworten?
Nein, also ich glaube einfach, die Möglichkeiten haben wir im Moment nicht und es öffnen sich andere Probleme, die wir über die wir dann reden und diskutieren müssen und schauen müssen, wie wir die stemmen. Also ich denke, es ist etwas, was teuer ist, aber wahrscheinlich nicht zielführend sein würde. Gerade wo wir so wenig Infektionen in Deutschland nur noch haben.
Woran arbeiten Sie gerade ganz aktuell?
Nun, wir arbeiten an den Immunantworten gegen SARS-CoV-2. Wir wollen verstehen, wie schützend die sind. Wir sehen einige Immunantworten, die wo erstmal augenscheinlich nichts zu machen scheinen. Und wir wollen rausfinden, was deren Rolle ist in der Bekämpfung von SARS-CoV-2. Wir arbeiten auch daran, eben neuere klinische Studien zu machen, wo wir schon zwar positive Signale gehört haben, dass sie vielleicht gefördert werden, aber im Moment noch keinen positiven Bescheid bekommen haben. Daher kann ich darüber noch nicht reden.
Wie ist denn das bei Ihnen in NRW jetzt gerade? Wenn der Ministerpräsident Armin Laschet, wenn der irgendwelche Sachen macht, ruft er Sie dann an? Haben Sie mit dem schon mal gesprochen?
Ich habe natürlich mit dem Ministerpräsident von NRW, also Armin Laschet, gesprochen. Wir haben ja auch hier unseren Expertenrat, wo wir uns sehr regelmäßig austauschen. Und auch für mich übrigens ein extrem spannender Rat ist, weil da sind ja ganz unterschiedliche Fachdisziplinen. Und wenn Herr Stefan Grunwald zum Beispiel das psychologisch analysiert oder Armin Assee soziologisch und Udo Di Fabio verfassungsrechtlich Einblicke gibt, dann höre ich wirklich ganz gespannt zu, weil das sind Fachbereiche, wo ich überhaupt nichts von, also sehr wenig nur von weiß. Und es für mich auch spannend ist, diese ganze Pandemie in ihrer Gesamtheit einzuordnen.
Herr Streeck, ich habe noch eine letzte Frage. Interessiert mich persönlich, weil Sie sind ja auch seit Ausbruch der Corona-Pandemie wahrscheinlich unter Strom, Dauerstress, 24/7 die Woche. Das war jetzt bei uns Journalisten auch so, muss ich sagen. Wirklich so 3 Monate lang hat man nichts anderes getan, als morgens aufstehen, irgendwie im Homeoffice die Kinder halbwegs versorgen und dann aber arbeiten bis in die Nacht, weil es auch einfach Spaß gemacht hat, weil es auch einfach natürlich interessant ist. Sie finden das Virus ja auch interessant. Wie ist das jetzt so nach 3 Monaten? Ich merke bei mir, wie so eine gewisse, ich will nicht sagen Leichtsinnigkeit, aber doch so ein bisschen Verdruss manchmal durchkommt und ich nicht mehr immer Lust habe, jede Geschichte über Corona zu lesen und zu hören. Ist es bei Ihnen auch so oder sind Sie da nach wie vor Feuer und Flamme?
Ja, also das ist eine schwere Frage. Also auf der einen Seite, darum bin ich Virologe geworden und darum bin ich auch immer noch Feuer und Flamme, zu verstehen, wie wir mit dieser Pandemie umgehen und auch das Virus und die Immunantworten besser zu verstehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass, also ist es einmal für mich so, dass ich merke, ich baue langsam ein wenig ab. Ich bin nicht mehr ganz so effektiv, wie ich eigentlich sein will und merke, ich muss mir mal irgendwie eine Pause oder eine Auszeit nehmen. Ich habe kein Wochenende bisher frei gemacht oder mal
kein Wochenende seit Februar? Nein. Okay. Mann, Herr Streeck, jetzt haben wir aber lange gequatscht. Sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant. Habe ich irgendwas vergessen, was wirklich wichtig für Sie noch wäre zu sagen?
Aus meiner Seite nicht, aber ich habe auch gemerkt, dass man immer mehr auf Fragen reagiert, als dass man spontan selber anfängt zu reden darüber. Eine Nebenfolge oder Nebeneffekt von Covid-19.
Ja, herzlichen Dank, Hendrik Streeck. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe es ja auch schon Drosten und Kekulé gesagt. Ich fände es gut, wenn Sie drei eigentlich auch miteinander reden würden, ne? Und nicht nur in den sozialen Medien gegeneinander.
Das sehe ich ganz genauso.
Dankeschön, Hendrik Streeck. Alles Gute.
Vielen Dank.
Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 1. Juli, mit dem Virologen Hendrik Streeck von der Universität Bonn. Sehr interessant, sehr netter Typ, hat Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Was bleibt hängen? Wohl am ehesten, dass er die geplanten Massentests des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sehr, sehr skeptisch sieht, ebenfalls weiterhin seine Meinung beibehält über einen vielleicht zu frühen Lockdown oder zumindest Ausgangssperre und genauso auch das Masketragen, das ja andere Gründe oder vielmehr, er sieht andere Gefahren für andere Viren und Pilzerkrankungen, wenn man die Dinger nicht richtig wäscht. Das nehme ich mir jetzt auch nochmal zum Anlass und packe die gleich alle in die Waschmaschine. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis morgen. Ciao.